Wenn ich jetzt hier oben stehe auf der Kanzel, dann muss ich euch etwas vorausschicken. Es gilt für mich immer der Satz, vermeide es zu predigen, wann du es kannst. Du predigst als erstes dir selber. Also danach halte ich mich immer. Vermeide es zu predigen, du predigst dir immer selber. Fangen wir aber hier an. Ich habe einen Anruf bekommen vom Uwe Walde und er grüßt die Gemeinde ganz herzlich und das möchte ich gerne weitergeben. Er ist ein bisschen in Not, sagt er mir, der Ehemann von Annas Schwester. Annas Schwester, ihr Mann ist 39, ist gestorben. Zwei Kinder mit 10 und 11 und da sagt er, das ist genau zu einem Tag vor Weihnachten. Er dient dem Herrn, aber er hat ein Virus gefangen und ist in die Leber und es gab keine Rettung mehr. Also das jetzt vom Uwe. Eigentlich sollte der Siegfried Ahlbaum diese Jahresschlussandacht machen. So steht es auch im Gemeindebrief. Aber er hat echt gesundheitliche Probleme, hat mich angerufen und zu mir gesagt, hier, manchmal geht es gut, habe ich keine Probleme und dann geht mir es gar nicht gut, das Herz macht Schwierigkeiten. Und da sagt er, komm, lassen wir, mach du die Predigt. Das war der Hintergrund, Siegfried. Ich sehe einige liebe Leute hier, die ich doch einige Zeit nicht mehr gesehen habe, denn Johannes, ich weiß gar nicht, jedes Jahr einmal kommst du hierher. Herzlich willkommen. An einem solchen Silvesterabend, da blickt man zurück auf das vergangene Jahr und sieht, ja, was ist gut gelaufen? Wo ist man dankbar? Wo hat der Herr eingegriffen? Wie hat er geholfen? Bei uns war es so, unser Mittlerer, der hat ein Häuschen gebaut in Neuses und wir haben uns riesig gefreut, das Dach ist drauf, es regnet jetzt nicht mehr rein. Und wie das Dach drauf war, hat es angefangen zu regnen. Vorher war es die ganze Zeit, also über 2-3 Monate trocken und ist nichts passiert. Und jetzt hat es geregnet. Also da habe ich mich gefreut. Dann gibt es Situationen, die sind nicht so schön gewesen. Also der Einstein hat mehr Probleme gemacht. Also wer das nicht weiß, ich hatte eine Gallensteinoperation und es war Einstein. Und die Zeit vorher war sehr schmerzhaft, aber jetzt ist es wirklich gut. Und so gibt es Situationen, da läuft's und dann macht es uns Schwierigkeiten. Vielleicht hat der eine nicht mit gesundheitlichen Problemen, aber finanzieller Art, was ihm zu schaffen macht. Oder manchmal ist es auch schwierig beim Streit in der Firma oder mit Nachbarn. Das ist auch nicht schön. Man spürt die Ablehnung und man wünscht sich ein artliches Verhältnis, aber es funktioniert nicht. Und dann hofft man, dass es im neuen Jahr besser geht. Auch im geistlichen Bereich wünscht man sich die Führung Gottes, seine Hilfe, seinen Segen. Und wir wünschen uns alle, dass es in der Gemeinde vorwärts geht, dass auch wenn unser Pastor gegangen ist, dass es weitergeht, dass die Arbeit gemacht wird, dass Menschen zum Glauben kommen, den Herrn Jesus lieb haben, viele Mitarbeiter gewonnen werden, und zwar in den ganz verschiedensten Bereichen. Oder auch man wünscht sich etwas ganz Persönliches, dass man im Glauben wächst, dass Gott mich gebrauchen kann. Und ich hoffe, dass ihr heute Abend von dieser Andacht etwas mitnehmen könnt. Ich habe mir hier 4-5 Minuten aufgeschrieben, mal einen kleinen Ausblick für uns als Gemeinde. 4-5 Minuten, länger nicht. Und wenn wir das machen wollen ins Jahr 2015, was meint ihr, was das wichtigste Ziel ist für uns? Was ist das wichtigste Ziel? Und ich habe mir hingeschrieben, so zu leben, dass ich bei der Entrückung dabei bin. Dass keiner von uns durch die große Trübsal muss. Nochmal, das muss unser wichtigstes Ziel sein, so zu leben. Was habe ich mir notiert? Wie die 5 klugen Jungfrauen, dass ich dabei bin. Oder, dass der Herr sagen kann, ei, du frommer und getreuer Knecht, du bist über wenigen getreu gewesen, ich will dich über viel setzen, gehe ein zu deines Herrn Freude. Wir wissen nicht die Zeit noch die Stunde, wann Jesus wiederkommt. Er wird kommen und er wird nicht mehr als kleines Kind im Stall sein. Es wird anders sein. Und dann dachte ich, dann geht unser Dienst für den Herrn Jesus weiter. Was bedeutet das praktisch für uns als Gemeinde, für dich und für mich? Und ich habe mir 3 Punkte aufgeschrieben, wo ich denke, das ist wichtig. Punkt 1. Eine Gemeinde, die eine Zukunft hat, ist eine betende Gemeinde. Der Siegfried nickt. Eine Gemeinde, die Zukunft hat, ist eine betende Gemeinde. Das heißt, immer wieder die Nähe Gottes suchen. immer wieder füreinander zu beten. Für unsere Kinder beten, für die Kranken, für die Verwandten, für die Missionare, für die verfolgten Christen. Wir haben Gebetsanliegen, Amas. Dann natürlich die verschiedensten Bereiche in der Gemeinde. Wir beten für einen Aufbau von der Kinder- und Jugendarbeit. Wie erreichen wir die Jugendlichen, die hier hinten auf dem Soccercourt jeden Tag kicken? Also, es gibt wirklich viel zu tun. Dann habe ich mir hingeschrieben, wichtig. Du kannst nicht sagen, du wirst nicht gebraucht. Das sollen die anderen machen. Das gilt uns alle. Da sind wir alle gefordert. Der zweite Punkt. Eine Gemeinde, die Zukunft hat, ist eine heilige Gemeinde. Eine heilige Gemeinde. Was meine ich damit? Na, die Gemeinde, die keinen Tadel von Jesus bekommt, war zum Beispiel die Gemeinde Philadelphia. Übersetzt heißt es, die Gemeinde hatte Bruderliebe oder auch Schwesternliebe. Die haben sich wirklich gemocht. Herzliche Liebe untereinander. Im 1. Petrusbrief werden wir aufgefordert, dass wir untereinander eine inbrünstige Liebe haben sollen. Herzliche, aufrichtige Liebe unter den Geschwistern. Keine Heuchelei, kein ständiges Rumkritisieren. Da können wir uns alle verbessern. Da ist keiner da, der sagt, da stehe ich drüber. Das glaube ich nicht. Und ganz wichtig natürlich, eine heilige Gemeinde wachsam sein über Sünde und Schuld. Wir können nicht sagen, ich liebe den Herrn Jesus und mache, was ich will. Das kannst du abschminken, das geht. Und dann habe ich mir noch hingeschrieben, du sündigst niemals für dich allein. Das betrifft uns alle. Und da fiel mir der Bayern-Trainer ein, der Pep Guardiola. Der hatte mal gesagt, die gewinnen ja im Moment alles. Aber der sagt, unser Ziel muss sein, dass wir uns immer wieder verbessern. Und ich dachte, gut, hat es formuliert. Das dritte Ziel, Betende, Heilige. Das dritte Ziel ist, eine Gemeinde, die Zukunft hat, ist eine evangelisierende Gemeinde. Liebe Geschwister, viele sind wirklich aktiv. Die verteilen an Weihnachten die Kalender, die christliche Kalender. Die Traktate von Werner Heugelbach, Bruderhand, was auch immer. Die Gemeindebriefe. Ich finde das echt klasse. Im Januar möchte ich gerne ein Treffen haben von den Leuten. Und wenn du noch jemand dazukommen will, gerne. Dass wir uns Gedanken machen, wie erreichen wir Wächtersbach, die Leute mit dem Evangelium. Jemand sagte, wir könnten christliche Filme zeigen nach dem Gottesdienst, samstagsabends ab 9 Uhr, wir machen es bekannt, vielleicht kommt da der eine oder andere dazu. Wir könnten mit den Jugendlichen im Soccercourt grillen, vielleicht erreichen wir sie. Es gibt eigentlich viel zu tun im neuen Jahr und jeder kann sich einbringen. Und ich freue mich über jeden, der kommt und fragt, Herr, was kann ich tun? Wo kannst du mich gebrauchen? Und wir werden dann genau nachdenken, was zu tun ist. Das als kleiner Abriss. Das waren diese 4-5 Minuten. Interessant war bei dieser Andacht, ich wusste, wie der Siegfried angerufen hat, wusste ich, du nimmst diesen einen Vers, weil er mich anspricht. Also, wenn er dich jetzt nicht anspricht, nimm dein Strickzeug raus, mach es gemütlich, vergiss es, vergiss den Abend. Aber vielleicht hat Gott dir was zu sagen und du nimmst was mit und das wünsche ich mir. Ich muss erst einen kleinen Abspann machen, damit ihr wisst, was ich meine. Und dazu habe ich hier kleine 2 Seiten aufgeschrieben. Jahrzehntelang hatten die Propheten die Könige von Juda immer wieder gewarnt. Ihr Götzendienst, ihre Sittenlosigkeit, ihre Ungerechtigkeit gegenüber den Armen, das schrie zum Himmel. Und die Propheten haben gesagt, ihr Könige, ihr richtet die ganze Nation zugrunde. Die Propheten sahen die Tage kommen, an dem Gott den babylonischen König herbeiführt, Jerusalem schleift und den Tempel niederbrennt. Das Volk sollte in die Gefangenschaft nach Babylon kommen und verschleppt werden. Der Prophet Jesaja sagte 100 Jahre vorher, das kommt, liebe Leute. Jesaja 13, Jesaja 39. Der Zeitgenosse Micha bestätigt genau diese Botschaft in Micha 4. Jahrhundertelang. Der Prophet Habakuk, der konnte es einfach nicht begreifen, dass Gott diese gottlosen Babylonier benutzt, um sein Volk Juda zu züchtigen. Das konnte er nicht verstehen. Der Habakuk. Der Jeremia, der lebte so lange, dass er seine eigene Prophezeiung noch erlebte. Jeremia 20, Vers 4. Und ich will ganz Juda in die Hand des Königs von Babel geben. Der soll sie wegführen nach Babel und mit dem Schwert töten. Mir hat mal jemand gesagt, Willi, heute ist doch das nicht besser wie damals. Das ist doch heute genauso mit unserem Volk. Gott würde sein Volk lieber in einem heidnischen Land in Gefangenschaft führen, als dass sie wie die Heiden in seinem Land leben und den Namen Gottes verunehren. Der Fall Jerusalem erschien wie ein Sieg der Götzen über den wirklich wahren Gott. Und es kam, wie es kommen musste. Nebukadnezar brannte den Tempel Gottes nieder, raubte die heiligen Gefäße, brachte sie in seinen eigenen Tempel, Götzentempel nach Babylon. Ganz gleich, wie man den Fall Jerusalem sieht, er sah aus wie ein Sieg der Götzen über den wahren Gott. Aber derselbe Gott, der die Babylonier aufsteigen ließ und dass sie Juda straften, holte dann die Meder und Perser, und Meder und Perser hat Babylonien überrannt. Gott hat also immer noch das Sagen und sitzt immer noch im Regiment. Und manchmal denke ich das, wie ist das heute? Manchmal denkst du doch, wenn du die Nachrichten einschaltest, guckst, was in Syrien läuft, siehst, was im Irak läuft, 60.000 Christen sind in den letzten Jahren in Pakistan umgebracht, da sagst du, wo ist Gott? Aber Leute, er sitzt noch im Regiment. Er sitzt, das hat sich nicht geändert. Gott hatte mit Israel einen Bund geschlossen und zugesagt, wenn das Volk so lebt, wie es seinen Geboten entspricht, dann wird er sie segnen und er wird sie beschützen. Und er wünschte, dass Israel ein Licht ist, ein Licht für die ganzen Nationen auf der Welt. Die sollten Gott weiter bekannt machen, den Menschen. Aber sie haben genau das Gegenteil geschafft. Und er sagte in 5. Mose 27, wenn Israel ungehorsam wird, dann wird er sie bestrafen und unter die Heidennationen zerstreuen. Genau das ist passiert. Seit 1948 ist Israel wieder ein Staat und Israel wurde gesammelt. Das war jetzt nichts anderes als die Vorgeschichte zu dem Buch Daniel. Das war die Situation. Und ich möchte einige Verse aus Daniel 1 betrachten und hoffe, dass ihr vielleicht was mitnehmen könnt ins neue Jahr. Das Buch Daniel beginnt mit dem Jahre 605 vor Christus, als Nebukadnezar Jerusalem eroberte und das Volk wegführte und Daniel und seine drei Freunde. Die hat er auch mitgenommen. In den Bibelkommentaren ist zu lesen, dass diese vier jungen Leute zwischen 14 und 16 waren. Da dazwischen. Nebukadnezar war schon ein cleverer Herrscher. Und er hatte angeordnet, sucht mir die besten Leute raus, sie sollen bei mir am Königshof dienen. Das ist die Geschichte. Er selbst gab vor, wie sie ausgebildet werden sollen, was sie essen, was sie trinken sollen. Sie sollen von seinem Essen essen, sie sollen seinen Wein trinken, wahrscheinlich noch mit am Tisch sitzen. Menschlich gesehen, hier, so eine Gefangenschaft, die nehme ich auch an. Ein bisschen mitregieren und dann gut essen, gut trinken, das ist doch kein Problem. Wer am Hof des Königs lebt, der steht im Licht. Soweit der geschichtliche Hintergrund. Und ich dachte, dieser Hintergrund ist wichtig, um zu erfahren, was den drei Freunde oder vier jungen Leute passiert ist. Diese vier jungen Leute waren jetzt in Babylonien oder in Babylon in Gefangenschaft und sie hatten Gehorsam zu leisten. Das ist jetzt Punkt 1. Sie waren in einem absolut gottlosen, heidnischen Umfeld aufgewachsen und überall Götzendienst. Vermutlich hatten sie keinen Gottesdienst mehr gemeinsam. Der Tempel war in Jerusalem, der war abgebrannt. Und heute Abend kann es sein, dass jemand hier ist, der gewisse Parallelen sieht. Ich lebe in einem wirklichen gottlosen Umfeld zu Hause. Das kann sein. Vielleicht sagst du, bei mir zu Hause ist alles noch schlimmer und ich bin so ganz allein. Lesen wir mal die Verse, Daniel 1, die Verse 1 bis 10. Im dritten Jahr der Herrschaft Joachims des Königs von Juda zog Nebukadnezar, der König von Babel, vor Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab in seine Hand Joachim, den König von Juda, und einen Teil der Geräte aus dem Hause Gottes. Die ließ er ins Land Sinia bringen, in den Tempel seines Gottes, und tat die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Und der König sprach zu Aschpenas, seinen obersten Kämmerer, er sollte einige von den Kindern Israel auswählen, und zwar vom königlichen Stamm und von edler Herkunft. Junge Leute, die keine Gebrechen hatten, sondern schön, begabt, weise, klug und verständig wären, also fähig, an des Königshof zu dienen. Und er sollte sie in Schrift und Sprache der Chaldäer unterrichten lassen. Und der König bestimmte, was man ihnen täglich geben sollte von seiner Speise und von dem Wein, den er selbst trank. So sollten sie 3 Jahre erzogen werden und danach vor dem König dienen. Unter ihnen waren auch aus Juda Daniel, Hanania, Michael und Asaja. Und der oberste Kämmerer gab ihnen andere Namen und nannte Daniel Belshazzar, Hanania Schadrach und Michael Meshach und Asaja Abednego. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit seinem Wein nicht unrein machen wollte. Und er bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Und Gott gab es Daniel, dass ihm der oberste Kämmerer günstig und gnädig gesinnt war. Der sprach zu ihm: Ich fürchte mich vor meinem Herrn, dem König, der euch eure Speise und euren Trank bestimmt hat. Wenn er merken würde, dass euer Aussehen schlechter ist als das der anderen jungen Leute eures Alters, so brächtet ihr mich bei dem König um mein Leben. Da sprach Daniel zu dem Aufseher, den der oberste Kämmerer über Daniel, Hanania, Michael und Asaja gesetzt hatte: Versuch's doch mit deinen Knechten 10 Tage und lass uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken geben. Und so weit. Wir lesen, dass diese 4 jungen Leute vom Stamm Juda waren. Sie waren von königlichem Blut, stattlich, in guter Erscheinung, gesund, intelligent, begabt, ausgesuchte Persönlichkeiten. In jener Hinsicht waren sie das Beste, was der Stamm Juda zu bieten hatte. Das Ziel dieser Ausbildung war, aus den Juden gute Babylonier zu machen, sie umzuformen. Sie sollten am Königshof dienen. Das bedeutete eine neue Heimat, ein neues Land, ein neuer Name, Daniel Belshazzar, neue Bräuche, neue Ideen, sie mussten die Sprache und die Schrift lernen. 3 Jahre lang würde der babylonische Lehrer versuchen, die jungen Leute eine, nennen wir es mal, Gehirnwäsche zu unterziehen. Es war kein Problem, eine neue Sprache zu lernen, kein Problem, neue Namen zu bekommen. Aber was ein Problem war, das waren die Sitten in Babylon, und die ganz klar dem Wort Gottes widersprachen. Die Babylonier waren große Baumeister, gute Mathematiker, Militärstrategen, aber ihre Religion bestand aus Mythen, Aberglauben und Götzenverehrung. Und die jungen Leute wussten genau, dass sie durch Gottes Gericht in die Gefangenschaft gehen mussten. Sie wussten, dass sie dem Herrscher gehorsam sein mussten, aber sie wussten auch, ihr Gehorsam geht nur so weit Nebukadnezar nicht das gegen Gott geht. Das war klar. Sie wussten, wie weit sie gehen sollen. Und genau das war die Schwierigkeiten, die diese 4 hatten. Ohne Familie, ganz allein auf sich gestellt, in einer feindlichen Umgebung, hier mussten sie ihren Glauben ausleben. Hier waren sie gefordert. Ich lese durch Gänsefüßchen Zufall eine kleine Geschichte von Columba. Und den kennt keiner. 563 hat er gelebt. Deswegen kennt ihr den nicht. Der Columba hat Folgendes gemacht. Er hatte von Gott die Aufgabe bekommen: Geh nach Schottland und verkündige in Schottland das Evangelium. Dann hat er sich ein Schiff genommen und ist von Irland nach Schottland gefahren. Und wisst ihr, was er gemacht hat? Weil er genau wusste, es werden ganz schwierige Zeiten kommen, wo ich am liebsten ins Schiff gehe und wieder zurückfahre. Er hat sein Schiff im Strand vergraben. Er hat es kaputt gemacht. Warum? Ich bleibe dem Herrn treu. Der Herr soll mich führen und leiten, wie er will. Egal, wie schwierig es wird. Also keine Rückkehr mit dem Schiff nach Irland. Zurück zu Daniel. Sicherlich war das Essen des Königs das Beste im ganzen Land. Der Wein war bestimmt auch nicht so schlecht. In Vers 8 lesen wir, dass dieses Essen sie beflecken. Ja, dass dieses Essen sie vor Gott unrein macht. Es war den Juden wichtig, nur Tiere zu essen, die von Gott als rein erklärt wurden. Das lesen wir in 3. Mose 11. Auch durfte im Fleisch kein Blut mehr sein, denn es war verboten, streng verboten, Blut zu essen. Aber das Allerschwierigste war was ganz anderes. Alles Fleisch, alle Nahrung, die der König gegessen hat, waren den Götzen geweiht. Das war Götzenopfer. Und das wussten die vier. Und das lesen wir auch im Neuen Testament. Die Schwierigkeit der ersten Christen, wenn du samstagsabends einen Besuch hast von einem guten Freund und du hast damals gesagt, komm, lass uns mal essen gehen. Und da bist du in eine Gaststätte in der Nähe vom Tempel, dann war dieses Fleisch oft immer Götzen geopfert. Das ist so. Und das war auch hier so. Also nicht nur bei der Urgemeinde, sondern schon bei Daniel. Und was macht Daniel? Und das finde ich hochinteressant. Vers 8. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit seinem Wein nicht unrein machen wolle. Daniels Herz, sein ganzes Wesen, gehörte dem Herrn. Die drei Freunde, genau das Gleiche. Sie haben, bevor das alles losging, schon in ihrem Herzen entschieden, hier ist eine Grenze. Bis hierhin gehen wir aber weiter nicht. Und dass aus diesem jungen Daniel, etwa 14, 15, 16, mal dieser Mann Gottes wurde, einer der zwei einzelnen, also einer dieser zwei Leute, von denen nichts Negatives in der Bibel berichtet wird, von Daniel und von Hesekiel. Wir wissen von David, dass er einen großen Fehler gemacht hat. Sonst stehen die alle drin. Aber die zwei, Hesekiel und Daniel, da berichtet die Bibel nichts Negatives. Und es fing an, dass aus dem jungen Daniel dieser große Prophet wurde, als er sagte, er nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht zu verunreinigen. Liebe Leute, der Marathonlauf beginnt mit dem ersten Schritt. Vielleicht triffst du in diesen letzten Stunden im alten Jahr genau die gleiche Entscheidung. Ich will nichts tun, um mich zu versündigen. Nimm dir dein Beispiel an diesem Daniel, der sich in seinem Herzen vornimmt, sich nicht zu verunreinigen. Was heißt es? Keine falschen Kompromisse. Hudson Taylor, dieser große China-Inland-Missionar, der hat ein Schild, ich habe es ja schon mal erzählt, auf seinem Schreibtisch. Da stand Folgendes drauf. Andere können, ich nicht. Sich selbst eingeschränkt, nicht von außen. Ich mache dasselbe. Und heute Abend möchte ich dich ermutigen, 100% mit dem Herrn Jesus zu machen. Vielleicht kann dir dabei das Vorbild von Daniel etwas weiterhelfen. Kürzlich habe ich eine Geschichte gelesen von einem Pastor, der ins Gefängnis geht und immer wieder einige Gefangene besucht. Und er erzählt Folgendes. Immer wieder schütteln sie traurig ihren Kopf und sagen, niemals habe ich es gedacht, dass es so weit kommen wird. Sie erzählten mir, als sie angefangen haben, kleine Sachen, kleine krumme Dinge zu machen, dass sie immer wieder versucht haben, den Weg zu ändern. Es fing klein an. Sie befürchteten, wenn sie so weitermachen, kommen sie in ernste Schwierigkeiten. Eine Sache kam zu der anderen und es wurden immer mehr und mehr und sie wurden immer tiefer nach unten gezogen. Das Böse nahm überhand und sie führten ein Leben als Verbrecher. Es fing klein an. Und so wie das Böse klein anfing, so kann es auch im Guten klein anfangen. Nimm dir in deinem Herzen vor, oder Daniel. Am letzten Samstag in der GBU-Klasse, da habe ich eine kleine Geschichte gelesen von einer Konferenz in South Carolina. Eine junge Dame geht ans Mikrofon und legt ihr Zeugnis ab von ihrem Glauben und wie sie von Gott gerufen wurde in die Mission. Und während dieses kurzen Vortrags hielt sie ein leeres Blatt hoch. Und sie sagte, dieses Blatt Papier ist Gottes Plan für mein Leben. Das Einzige, was auf diesem Blatt Papier drauf stand, das war ihre Unterschrift. Sie sagte, ich habe den Willen Gottes akzeptiert, ohne ihn zu kennen. Und ich überlasse es Gott, die Einzelheiten festzulegen. Ich vertraue ihm. Pah, ist das nicht toll? Ich vertraue Gott, er wird es so machen, wie ich es schaffe. Sie war wirklich eine echte Jüngerin. Mitte Dezember hat Heiko Schmidt hier gepredigt und er hat zwei Sätze gesagt, die hatte ich mitgeschrieben. Ich muss bereit sein, die Herrschaft über mein Leben an Jesus Christus abzugeben. Ich muss bereit sein, meine Lebensziele, meine Lebensinhalte aufzugeben und Gott zu erlauben, seine Pläne in meinem Leben umzusetzen. Wer von uns kann behaupten, dass uns das nicht interessiert? Ich denke, jeder von uns will diesen Weg gehen. Kommen wir zurück zu Daniel. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht zu versündigen. Gott an die erste Stelle. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und wir kommen so in manche Versuchungen, wie damals Daniel, so kommen wir heute in manche Versuchungen in unserer Gesellschaft. Warum die Wahrheit sagen, wo andere sich mit einer Lüge so ganz locker aus der Affäre ziehen? Warum dem Ehepartner die Treue halten, wo andere ihr Glück in einer neuen Beziehung suchen? Und. Man fängt an und passt sich an. Daniel hatte den Mut, Nein zu sagen und sich nicht zu versündigen. Ich habe keine Ahnung, wo der Einzelne heute Abend hier unter uns steht. Aber ich möchte dich ermutigen, Gott zu erlauben, dich zu führen, dass er dir den Mut schenkt, ihn an die erste Stelle zu setzen, dass du seinem Willen tust. Ich habe vorhin oder gestern Abend beim Aufräumen so einen Zettel von mir gefunden, der ist schon älter. Da habe ich mal irgendwas abgeschrieben, ich weiß nicht mehr wo, aber ich lese euch mal vier Sätze vor. Da wird über Christen gesprochen, sie haben Jesus als ihren Herrn, als ihren Heiland erkannt, aber sie weigern sich der Welt gegenüber die Konsequenzen zu ziehen. Sie wissen um den, der sie von der Macht der Sünde erlösen will, aber sie lieben die Sünde. Sie bitten in ihrem Gebet, vergib mir meine Sünde, und sie wissen ganz genau, ich mach's morgen wieder. Sie strecken ihre Hand nach Jesus aus und mit der anderen Hand halten sie die Welt und die Sünde fest. Wisst ihr, ich glaube, viele wollen das. Aber der erste Schritt ist, dass ich hergehe und sage, Herr, erfüll mein Herz. Sei du der Herr in meinem Herz. Mach du die Türen auf und die Türen zu. Ich habe keine Ahnung, wie ich gehen soll, links oder rechts, aber führe mich. In Sprüche 4, Vers 23 steht, mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Behüte dein Herz. Und Daniel gehorchte. Er hatte keine Schwierigkeiten, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Kommen wir zurück zur Geschichte. Die vier jungen Männer bemerkten, dass Aschpenas, der Aufseher, ihnen freundlich gewogen war. Sie erkannten das als das Wirken des Herrn und Daniel und seine Freunde erbitten ein kleines Experiment. 10 Tage? Versuch es doch 10 Tage lang mit deinen Knechten, dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gibt. Die hätten natürlich auch gerne ein Stückchen Schnitzel gegessen, das ist klar. Aber nicht dieses Götzenopfer. Also haben sie den Weg mit dem Gemüse und mit dem Wasser gewählt. Vers 13. Danach soll man vor dir unser Aussehen und das Aussehen der anderen jungen Männer anschauen und von der feinen Speise des Königs essen. Die Geschichte ist schnell erzählt. Der Speisemeister geht auf den Vorschlag ein. Am Ende waren die vier Jugendlichen körperlich gesünder als alle anderen Studenten. Nach den 3 Jahren Ausbildung prüfte der König selbst seine Studenten. Die Antwort, Daniel 1, Vers 20. Und der König fand sie in allen Sachen, die er sie fragte, 10-mal klüger und verständiger als alle Zeichendeuter und Weisen in seinem ganzen Reich. Warum? Weil die so clever waren? Nee. Weil Gott das geschenkt hat. Gott hat das geschenkt. Der Herr hat gesehen, die sind auf dieser Seite treu. Und dann stellt Gott sich dazu. Ich entdecke gestern Abend, also ich muss sagen, immer wenn ich predige, mal, wie ihr seht, hier in diesem Andachtsbuch eine kleine Geschichte, ein kleines Wort aus über den Daniel. Im 1. Kapitel des Buches Daniel kommt der Ausdruck, Gott gab. Gott gab. Gab es, dass der Aschpenas, der Aufseher ihnen wohlgesonnen war. Und Gott gab es Daniel, dass ihm der oberste Kämmerer günstig und gnädig gestimmt wurde. Die Gunst des Vorgesetzten ist nicht die Folge des guten Betragens des jungen Mannes, sondern ein Geschenk Gottes, der auch die Herzen der Heiden lenken kann. Gott gab. Diese vier jungen Leute gab Gott Einsicht und Verstand. Selbstverständlich kam es darauf an, dass die Jünglinge treu und fleißig und gottesfürchtig waren. Aber Gott gab ihnen die Fähigkeit dazu, ihr Examen zu bestehen. Gott gab. So hat der eine von uns da, der andere dort eine Aufgabe. Wir dürfen Gott bitten, dass er auch jeden von uns in seinem Beruf und seinen Lebensaufgaben Fähigkeit, Tüchtigkeit und Weisheit gebe. Diese gebende Hand Gottes wollen wir rühmen. Und er gibt noch viel mehr. Warum? Was gibt er? Ein entlastetes Gewissen, er gibt volle Genügen und er gibt die Erlösung. Hey, das passt wunderbar. Gestern Abend. Kommen wir zum Schluss. Ich habe mir notiert, wenn ich mir vor Augen halte, was Jesus für uns getan hat, dass er für uns am Kreuz gestorben ist, da kann ich mir die Frage nicht verkneifen, wie sehr liebt Gott dich und mich? Und am Ende dieses Jahres möchte ich dich ermutigen. Antworte auf diese Liebe, die Gott dir schenkt, durch das Beispiel Daniel. Mach diesen ersten kleinen Schritt. Nimm dir in deinem Herzen vor, dich nicht zu verunreinigen. Ich las eine kleine Geschichte von dem indischen Christ Sadhu Sundar Singh. Einige ist die bekannt, aber ich dachte hier, genauso ist es. Der König hatte einen Minister, einen sehr gebildeten Mann, und dieser Minister wurde Christ, er wurde gläubig. Und er hat sich auch zu seinem Glauben vor dem ganzen Volk bekannt, er hat sich dazugestellt. Er erklärte, dass er an den Heiland glaubte, der in diese Welt gekommen sei, um uns zu erlösen von Schuld und Sünde. Der König, für den war das nicht so. Er hat ein Problem. Dem König war das unverständlich. Aber, sagte er, wenn ich will, dass etwas geschehen soll, dann gebiete ich es meinen Dienern und das genügt. Warum sollte der König aller Könige selbst in die Welt kommen? Und die Frage war gut. Der König wollte den Minister wegen seiner Bekehrung zum Glauben entlassen. Da ihn aber sehr liebte, versprach er ihm Gnade. Wenn er mir eine Antwort auf diese Frage gibt, nochmal die Frage, wenn ich will, dass etwas geschehen soll, dann gebiete ich meinen Dienern und das genügt. Warum sollte der König aller Könige selbst in diese Welt kommen? Der Minister sagte, gebt mir 24 Stunden, Majestät, und dann will ich euch antworten. Er ließ einen Holzschnitzer kommen und trug ihm vor auf, eine Puppe anzufertigen und genau so herzustellen und anzuziehen wie das zweijährige Kind des Königs. Okay? Am folgenden Tag machte der König eine Bootsfahrt. Der Holzschnitzer war angewiesen, auf ein bestimmtes Zeichen hin die Puppe ins Wasser zu werfen. Der König sah die Puppe ins Wasser fallen und in der Meinung, es sei sein eigenes Kind. Na, was macht er? Er springt ins Wasser. Der Minister fragte ihn anschließend, warum er selbst das Kind haben retten wollen, wenn doch ein Wort an seine Diener genügt hätte. Die Antwort, es ist das Herz des Vaters, das so handeln musste, erwiderte der König. Und der Minister antwortete, So hat sich auch Gott nicht damit zufrieden gegeben, den Menschen nur eine Heilsbotschaft zu geben, sondern seine unendliche Liebe ließ ihn selbst vom Himmel herabsteigen, um uns zu retten. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute fürs neue Jahr. Amen.